So, meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge, die tatsächlich jetzt wohl überpünktlich erscheint oder vielleicht auch jetzt erst an dem Abend. Ich weiß es noch nicht, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich noch daheim. Wir haben jetzt Samstag, den 16. August und ich nehme gerade die Podcast-Folge auf und mache mich dann morgen auf den Weg nach Köln, werde dann die gesamte Woche bis den nächsten Samstag, also für 7 Tage insgesamt, in Köln verbringen, werde dort zusammen mit Benny, meinem Podcast-Kollegen von Ink Ribbon Radio, in Köln die Stadt unsicher machen, auf der DEFCON sein, Dienstagabends auch nochmal der letzte Hinweis, falls ihr einfach Hallo sagen wollt oder meine Hackfresse mal sehen möchtet in Real Life, so sieht der wirklich so kacke aus, dann könnt ihr gerne vorbeikommen in die Lost Level Bar. Da sind wir abends, ich weiß nicht, so 18, 19 Uhr rum oder so geht das da los, ich weiß es nicht. Und wird einfach wieder ein chilliger Abend sein. Da sind ja auch dann die Leute von Insert Moin und von Hooked und eben auch jetzt wir. Plus eben noch, es werden auch andere Leute aus der Industrie garantiert wieder da vor Ort sein. Und dann bleibt es einem selbst überlassen, ob man die Opening Night Live dann mitsehen möchte oder auch nicht. Ne, gibt ja auch Leute, die gehen dann so rein und raus oder interessieren sich nicht da so wirklich für. Ist ja auch fair. Ist jetzt nicht die beste, sagen wir mal, Chose, die man da sich angucken kann. Aber anschließend die drei Tage werde ich dann auch bei den ganzen Terminen wieder mal vor Ort sein. Das ist für mich das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich das Ganze wieder mitmache. Das letzte Mal war ich nämlich wirklich 2015 auf der Gamescom. Das war das allerletzte Mal, dass ich dort war. Und ja, ich bin gespannt, ob sich irgendwas verändert hat, ob es immer noch relativ gleich ist. Und ich werde natürlich auch versuchen, so gut es geht, von der Messe zu berichten. Ich werde mit Benny auf jeden Fall am Podcast arbeiten. Wir nehmen dann zwischendurch die ganzen Sachen auf, aber veröffentlichen das als eine große Podcast-Episode an dem kommenden Montag. Und ich werde doch versuchen, zwischendurch dann oder eben abends, wenn wir wieder zurück sind im Airbnb, noch Segmente für den YouTube-Kanal aufzunehmen, für den Zweitkanal, dass ich dann über dafür relevante Titel sprechen kann, heißt das, was ich bei Capcom spiele, das, was ich bei Nintendo spiele, vielleicht auch so Sachen wie das Sonic Racing-Ding, da habe ich einen Termin für, oder wir sehen uns das neue James-Bond-Spiel an, hier und da auch noch ein paar Indie-Sachen. Ich werde aber so und so in dem Ink-Ribbon-Radio-Podcast darüber sprechen, vor allem die ganzen Horrorsachen, die wir da sehen. Da haben uns sehr viele Horror-Indie-Titel eingetragen, aber auch nochmal in dem nächsten Speckcast, den ich dann aber erst an dem nächsten Samstag-Sonntag aufnehmen werde, wenn ich daheim zu Hause bin. Da werde ich auch ein anderes Mikro benutzen, was ich mitnehme, weil ich will jetzt nicht mein super teures Mikro mitnehmen, sondern eher das Zweitmikro, was ich auch für die Streams benutze, wenn Jannike sich noch dazu gesellt, dann kann es sein, dass ich mich da ein bisschen anders anhöre oder so in den Inhalten der nächsten Woche. Ist dann so, aber ich glaube besser, als wenn die Sachen gar nicht erscheinen oder eben sehr, sehr viel später. Ob jetzt ich dazu komme, Sachen auch noch abends im Hotel, also was heißt Hotel, wir sind in so einem Airbnb, auf dem Laptop zu schneiden, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht versichern. Ich will mich jetzt auf jeden Fall nicht totarbeiten, sondern ich möchte hauptsächlich da auch eine gute Zeit haben. Ich habe mich jetzt die letzten Tage komplett totgearbeitet, hatte heute Morgen einen Nervenzusammenbruch, deswegen eben auch. Also von daher möchte ich jetzt die Gamescom unnötig zu einer super, super stressigen Woche machen. Ich will da hauptsächlich hin, um eben auch wieder ein bisschen Spaß zu haben und die Leute zu sehen. Und die heutige Episode ist auch ein wenig kürzer, deswegen, das kann ich schon mal sagen, weil ich habe jetzt nicht geschafft, viel zu spielen. Das, was ich gespielt habe, sind tatsächlich Titel, über die ich momentan noch nicht reden kann. Das heißt, das erscheint dann auch alles irgendwann in der Zukunft. Aber ich habe zumindest ein paar Sachen noch gespielt. News waren jetzt auch nicht so viele, wahrscheinlich, weil alles auf die Gamescom nächste Woche wartet. Von daher, die heutige Ausgabe wird wahrscheinlich etwas kürzer. Zum Einstieg aber noch die paar Sachen, die ich letzte Woche veröffentlicht habe. Da hätten wir zum einen mein Video auf dem Zweitkanal zu den Game Keycards von der Nintendo Switch. Das Ich hasse Game Keycards Video kann ich sehr empfehlen. Ich habe leider einen Punkt vergessen und das ist eben auch, wie sich diese Game Keycards negativ auf die Speicherkapazität der Switch 2 auswirken, weil wenn ich diese Spiele, und da sind ja teilweise große Titel dabei, also ein Yakuza ist glaube ich 40, 50 Gigabyte immer noch groß, und wenn ich einen internen Speicher von 256 oder so, oder ich weiß nicht, ich glaube es war 256, 512, ich meine nur 256 oder so, und das ist natürlich dann auch relativ schnell voll, wenn jetzt die ganzen Switch-Spiele dann selber größer geworden sind, und dann sorgt das noch dafür, du kaufst dann die physischen Versionen und musst aber nachher trotzdem dir noch die teureren SD-Karten hinzukaufen oder permanent Sachen dann installieren, deinstallieren. Das ist der eine Punkt, den ich noch vergessen habe. Ansonsten bin ich mit dem Video aber sehr zufrieden. Auf dem Patreon ist eine neue Folge 10 Jahre Dümmer mal wieder erschienen. Solange wir noch in diesem Anfangsteil des Kanals sind, wo ich ja auch in der Zeit wirklich fast jede Woche ein neues Video rausgebracht habe, werde ich wahrscheinlich auch dieses Format wöchentlich durchziehen. Und da sind wir jetzt bei einer Episode zu Olli Olli 2, ein Game Quickie, den es damals gab. Und das ist ganz besonders, weil diese Folge ist nicht mehr online. Und ich habe, glaube ich, bei der Episode selber nochmal herausgefunden, warum ich auch diese Entscheidungen getroffen habe. Also schaut euch das gerne an, entweder bei Patreon oder eben dann zum reinen Mithören bei Steady. Und ebenfalls bei Steady ist über Ink Ribbon Radio unsere neueste Episode zu Resident Evil Survivor 2 Code Veronica, also das nächste ganze Survivor-Spiel, was tatsächlich ein Arcade-Spiel war, das Capcom mit Namco zusammen erstellt hat, und das hat dann eine PS2-Version bekommen, aus der dann ein wirkliches Lightgun-Spiel wurde, aber da das an einem Automaten auch mit so einem Joystick Pistolen-Ding gespielt wurde, geht das auch sehr gut mit dem DualShock. Die Episode ist jetzt erstmal für alle Leute bei Steady erhältlich. Die wird dann in den freien Feed kommen, sobald unsere Episode zu Resident Evil Gaiden erscheint, die wir auf der Gamescom aufnehmen werden, weil Benny und ich das Spiel jetzt nochmal im Vorfeld zu unserem Treffen da eben auch durchgespielt haben. Aber ja, das sind die Inhalte der vergangenen Woche, natürlich noch neben den ganzen Streams, die stattgefunden haben. Und auch da, ich hatte gestern, also für mich gestern an dem Freitag, extra noch einen sehr langen Stream gemacht, wo ich auf sehr viele Dinge eingegangen bin, auch noch auf einige Videos, die ich mir angeschaut habe, vor allem auch so Preview-Sachen oder Tests, damit es dann zumindest die nächste Woche auch auf dem Drittkanal weiterhin dann durchweg Uploads geht. Hab mir auch schon ein paar Ersteindrücke aufgenommen, auch zu den Spielen, die erst in nächster Zeit dann erscheinen. Also versucht, so gut es geht, ein bisschen vorzuarbeiten, damit es jetzt gar nicht mal so sehr auffällt, dass ich die komplette Woche bei der Gamescom bin und dann eben auch zumindest das Wochenende, wie gesagt, ich möchte da mich in Quarantäne begeben, weil meine Eltern sind eh im Urlaub, das heißt, ich fahre dann von Köln aus zu dem Haus meiner Eltern und werde da ein paar Tage bleiben, um zu gucken, ob ich oder irgendjemand in meinem direkten Umfeld, die Leute, die da waren, sich irgendeine Seuche eingefangen haben. Und falls nicht, dann fahre ich eben wieder zurück hier nach Hause. Ich will einfach nur, weil Janneke befindet sich jetzt in der Prüfungsphase für das Examen. Und da will ich einfach nicht riskieren, irgendwie, ne, sei es jetzt einfach nur eine Grippe oder so mit anzuschleppen. Das wäre eben katastrophal. Also von daher bin ich da auf jeden Fall noch ein bisschen länger von meinem regulären Arbeitsplatz entfernt. Nehme aber ein alternatives Zweitmikro und mein Audio-Interface mit, den Laptop, ein paar Festplatten, sodass ich dann eben auch notfalls dort noch in Ruhe weiterarbeiten kann. Ich werde nur nicht in der Lage sein, zusätzliches Spielmaterial aufzunehmen, und ich werde auch nicht in der Lage sein, außerhalb von meinem Analog Pocket, den ich mitnehme, da auch irgendwas dann zu spielen. Also falls ich da rumsitze, dann ist es wirklich nur rein die Videos selber und das Material, was ich eben schon habe, zu verarbeiten. Also müssen wir einfach mal gucken, wie das wird. der Podcast selber ganz kurz aufgebaut. Von den neuen Spielen habe ich mir Machina angesehen. Das werden wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen. Vielleicht kennt ihr das letzte Spiel der Entwickler vom vorigen Jahr, Judero, oder habt zumindest schon mal davon gehört. Bei den alten Spielen, für alle Leute, die im Supporter-Bereich sind, entweder bei Patreon oder bei Steady, habe ich mir, ich bin ja gerade in so einer kleinen GBA-Phase, Mario Pinball Land angesehen. Ein Nintendo Mario Pinball-Spiel für den Game Boy Advance. Bei den News nicht wirklich viel für mich Interessantes gewesen. Wir haben einmal die Ankündigung bzw. den Leak eines Tales of Xillia Remasters durch einen frühzeitigen YouTube-Upload und dann auch nochmal die Aussagen von Gewerkschaftlern bei Arkane Studios, die sich hinter den Microsoft-Boykott bezüglich ihrer, ihren Mitwirkenschaften an dem Genozid in Gaza eben da beteiligen. Und beim Thema wollte ich so ein bisschen über das Aufblasen von Spielzeiten reden. Da gibt es aktuell wieder so ein paar Titel, die mich daran haben denken lassen. Gerade so auch im Action-Arcade-Bereich bezieht sich das hauptsächlich. Und dann abschließend wieder eure Fragen sowie die ganz besonderen Supporter. Und bei den Fragen auch nochmal der Hinweis, ich bin absolut blank. Also wenn ihr Fragen habt, und das kann wirklich alles sein, das kann sich natürlich gerne auf Spiele beziehen, aber falls ihr einfach irgendwas meinen Film, Musikgeschmack oder sonst irgendwas fragen wollt, ballert mich da gerne mit den Fragen zu, dass ich da wieder so ein Silo aufbauen kann, um davon abzuschöpfen, also entweder auf YouTube oder auf Spotify oder auf Patreon oder im Discord oder auch bei mir einfach eine DM schicken, sei es im Discord, sei es auf Blue Sky, sei es auf Twitter. Ich schaue regelmäßig bei den Sachen vorbei, jetzt weniger bei Sachen wie Twitter, aber auch da bin ich zumindest erreichbar und könnt ihr gerne Fragen einreichen. Ich würde jetzt aber sagen, legen wir mal kurz los, fangen wir an und sprechen ein wenig über Machina. Ich hatte gerade in der Einleitung ja schon darüber gesprochen, dass Machina von denselben Leuten ist, die im Vorfeld Judero gemacht haben aus dem letzten Jahr. Und auch das war schon ein Spiel, das durch seine sehr exzentrische Optik aufgefallen ist. Also auch wenn man Machina spielt, da gibt es direkt ein cooles Making-of drin, wo dann auch der Artist des Spiels darüber spricht, dass er die normalen Schönheiten aus Spielen, also diese normale Ästhetik, Standardästhetiken, sehr langweilig findet und für ihn auch eine gewisse Form der Hässlichkeit wesentlich ansprechender und eben auch so visuell schöner dann aussieht, also dieses das Schöne in der Hässlichkeit. Und als jemand, der zum Beispiel auch Spiele wie Cruelty Squad visuell sehr interessant findet, ich springe auf sowas auch an. Also hier, das ist bei Machina genauso wie vorher auch schon bei Judero. Die ganzen Charaktere sind 3D-Modelle, die ganzen Hintergründe, Texturen, das sind alles 3D-Modelle, die eingescannt werden und dann durch gewisse, sagen wir jetzt mal, dass dann die einzelnen Einstellungen kurz animiert werden und sich dadurch bewegen können. Das Ganze ist auch sehr holprig animiert, sieht deswegen auch jetzt sehr, also nicht so poliert aus, aber für mich entsteht dadurch eben auch eine sehr interessante Optik, zumal es dann auch zu dem kruden Stil der Figuren passt. Hat so ein bisschen was, also nicht wirklich von Stop Motion, aber so geht ein bisschen in die Richtung und erinnert mich dann auch an diesen visuellen Matschmixtur, den du, ich musste immer an die Show Kablam denken, falls das jemand noch irgendwie aus den Ende der 90er müsste das glaube ich gewesen sein, Ende 90er, Anfang 2000er. An sowas muss ich denken oder vielleicht auch die Ästhetik einiger Robot-Chicken-Skits. Und bei Judero war es so ein Top-Down-Action-Titel und hier bei Machina, und ich nehme mal an, deswegen konnten sie das Ganze auch sehr schnell jetzt produzieren, geht es um ein Digging-Game. Also du hast diese Figur Machina, die auf so einer kleinen Müllhaldeninsel ist und die ist auch wirklich nicht groß, also keine Ahnung, so 30, 40 Quadratmeter, wo halt wirklich nur ein paar NPCs draufstehen und so, das ist der Typ mit seinem Laden, das ist der Schmied, der die Upgrades bauen kann, hier ist noch wer anders, wo du Dekorationen holen kannst und hier noch ein Typ, bei dem kannst du dann später eine Brücke bauen, um auf das nächste Gebiet zu bekommen, wo man dann auch nochmal so einen Bergbau findet, in dem man sich reinarbeiten kann. Und Der Aufbau ist dann auch sehr simpel. Du gehst dann in diesen Tunnel rein, du gehst dann eben in diese Mine rein und das Ganze wechselt dann in eine zweidimensionale Ansicht, auf der du dann in freie Richtung graben kannst. Und beim Graben findest du immer wieder irgendwelche Erze, irgendwelche Metalle. Die klickst du an und legst die dann in so einen Tetris-Block-Puzzle rein. Also das Inventar so ein bisschen wie auch bei Dredge das der Fall war, wo du dann die verschiedenen Elemente hast, die jetzt nicht einfach nur ein oder zwei Felder lang sind, sondern teilweise auch gekrümmt oder teilweise wie diese T-Pieces aus Tetris. Und dann musst du versuchen, die in dein Inventar zu manövrieren und das möglichst zu optimieren, damit du dann eben schneller mehr davon holst und mehr Dinge freischalten kannst. Ne? Also dann mehr Inventar-Space oder eben auch Upgrades für deinen Drill, dass der schneller ist, dass der auch durch andere Materialien gehen kann. Du schaltest dann später so Ziplines frei, als wäre es Death Stranding, zwischen denen du dich dann, weil das ist nicht prozedural generiert, sondern das ist eine feste Welt unten, die so in dem Untergrund. Und wenn du da irgendwas frei gebohrt hast, dann bleibt das auch. Dein Charakter hat auch ein Jetpack, mit dem man sich dann sehr leicht da drin bewegen kann. Du musst also jetzt nicht aufpassen, dass du dir Treppen baust oder sowas, um dann wieder hochzukommen. Aber durch dieses Setzen von verschiedenen Punkten bei dieser Zipline kannst du es dann nachher schaffen, weiter und weiter in diese Mine reinzukommen. Und dann sind da wieder Charaktere, die du finden kannst, mit denen kannst du reden, die auch alle so zusammen geklebtes Design haben von verschiedenen Haushaltsgegenständen, die der Designer gefunden hat, und machst verschiedene Aufgaben für die. Es ist sehr simpel, es ist sehr leicht strukturiert, es geht wirklich nur darum, Ressourcen holen, damit du bessere Upgrades kriegen kannst, damit du mehr Ressourcen holen kannst. Es hat so ein bisschen was von so Clicker-Type-Spielen, nur dass du tatsächlich mit der Umgebung interagieren musst durch das Graben. Das ist spielerisch nichts Anspruchsvolles, aber dadurch, dass, und ich gehe jetzt von meiner Spielzeit bisher aus, dass ich das Gefühl habe, dass Machina auch kein langer Titel ist, dass man hier so eine kleine, angenehme, auch entspannende Erfahrung hat, die ich dann zwischendurch für eine halbe Stunde oder Stunde spielen kann in dieser visuell absurden Welt und baue mir dann mein Tunnelsystem da weiter aus, grabe rum, hol mir Ressourcen, schalte bessere Dinge frei, lauf auf dieser Oberweltkarte herum, wo du auch noch die Buchstaben von dem Titel Machina finden kannst, um Sachen freizuschalten. Und es ist ein cooles, kleines Spiel, was man nebenbei einfach mal reinwerfen kann zum Entspannen. Also falls ihr den Teil von bei Minecraft, das Herumgraben, so wie ich. Für mich der beste Teil von Minecraft ist einfach nur, sich tief irgendwo reinzugraben, wieder hochzulaufen, die Sachen abzulegen und dann wieder runterzugehen, neue Sachen zu holen, und dann kannst du so, ich meine, da kommst du noch zu diesem, oh, ich versuche explizit Dinge zu finden, mit denen ich dann Sachen bauen kann, aber dieses generelle Ausbauen des Minensystems, das ist das, was mir persönlich da am meisten Spaß macht auf so eine beruhigende Art und Weise, und den Kick bekomme ich auch hier bei Machina, nur dass es nicht versucht, dann dieses Spiel zu sein, was dann 30, 40, 50 oder sogar unendlich Stunden geht, sondern wirklich nur diese kleine, cute, weirde Erfahrung sein soll, und das kann ich definitiv wertschätzen. Tja, Bamco haben wohl irgendwie einen kleinen Fehler gemacht und auf dem europäischen, ich glaube, es war der europäische oder zumindest einer der YouTube-Accounts, gab es wohl eine Premiere, die vorzeitig schon gesetzt wurde, und Leute haben basierend darauf und den Informationen, die hinterlegt waren, gesehen, dass es sich wohl um die Ankündigung eines Tales of Xillia Remasters handelt. Und das ist jetzt auch nicht wirklich die große Überraschung, denn Bandai Namco sind ja schon seit einiger Zeit dabei, die Tales of-Reihe als Remaster wieder zurückzubringen, ne, gerade dann eben auch die 3D-Titel. Wir hatten ja zuerst das Remaster von Tales of Vesperia bekommen, was ja auch die Inhalte von der PS3-Version beinhaltet hat. Ich habe das nicht gespielt, aber ich meine aus der Erinnerung, dass das eigentlich auch eine ganz vernünftige Version war. Dann hatten wir Tales of Symphonia bekommen. Das war leider eine mittelschwere Katastrophe. Das war auch ein nicht so gutes Studio, was sich darum gekümmert hat. Und dann hatte man wieder versucht, die PlayStation 2-Version zu porten, statt die originale GameCube-Version. Und die PS2-Version ist eh schon katastrophal von diesem Spiel. Aber ja, ne, wie dem auch sei. Danach gab es dann dieses Jahr, oder? Das war War das noch diese, war das schon dieses Jahr oder war das noch letztes Jahr? Zeit geht durcheinander. Ich meine, es wäre dieses Jahr gewesen. Bitte korrigiert mich. Aber da hatten wir eben nämlich auch Tales of Graces F. Keine Ahnung, warum ich das gerade vergessen habe. Und das basierte ja auf der PS3-Version. Das war ja ursprünglich ein Wii-Spiel, was bei uns nie rausgekommen ist, aber die PS3-Version dann. Und die wurde auf aktuelle Konsolen gebracht. Das war eine vernünftige Fassung. Die habe ich ja auch gespielt. Und da ergibt es nur Sinn, dass man sich jetzt um Tales of Xillia dann kümmert. Ich meine, man hätte auch Symphonia 2 machen können, aber das will sowieso keiner haben. Das braucht auch ehrlich gesagt kein Mensch. Und wenn man dann bei den 3D-Titeln weitermacht, dann ergibt Xillia auch schon Sinn. Also das, auch wenn man jetzt gerade zuvor sich um ein PS3-Spiel gekümmert hat, dann kann man auch mit den PS3-Titeln weitermachen. Natürlich wäre es auch schön, wenn man jetzt Sachen wie Tales of the Abyss mal nehmen würde als ein PS2-Titel, der aber auch ursprünglich für die PS2 gemacht wurde. Das heißt, das ist eine vernünftige Version. Ich weiß nicht, ob sie das nicht tun, weil das schon mal eine 3DS-Version bekommen hat, weiß ich nicht. Es gibt ja auch noch genügend Tales of Spiele, die davor erschienen sind. Ne? Tales of Symphantasia auf dem Super Nintendo hat ja später eine GBA-Version bekommen. Dann hattest du zwei Titel, meine ich, auf der PlayStation 1. Du hattest dann auch noch vorher ein, zwei Spiele, die auf der PlayStation 2 erschienen sind. Eins davon ist auch nie bei uns im Westen rausgekommen. Also es gibt generell auch noch ein, zwei Tales-Spiele, die nie bei uns erschienen sind. Es gibt auch, glaube ich, immer noch ein oder zwei, die keine Fan-Translation bisher bekommen haben. Das wäre eigentlich auch mal cool, wenn wir die kriegen würden. Aber ja, Xillia ergibt Sinn. Xillia ist auch in der Reihe ein recht beliebter Teil. Ich habe den nur mal ein bisschen angespielt. Auch den Zweier habe ich deutlich länger gespielt. Aber Xillia soll auch eines der besten Kampfsysteme aus dieser Reihe haben. Und ich habe da auch nichts dagegen. Wenn das gut funktioniert, dann ist das eben so. Und PS3, ja, ich habe das Original hier. Ich kann das problemlos spielen. Wenn ich da aber eine vernünftige Portierung bekomme, die in 60 FPS läuft die ganze Zeit und die ist auf allen modernen Konsolen verfügbar, und dann wird es auch dieses Mal hoffentlich eine vernünftige Switch 2 Version geben, die dann ebenfalls in 1080p 60 FPS läuft, dann werde ich mir die wahrscheinlich ansehen, um das Ganze auch bequem von meinem Bett aus oder dem Porzellanthron zu spielen. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal darüber geredet, dass Microsoft auch auf die offizielle BDS-Liste gesetzt wurde. Also auch eben, ne, Boykott, Divest und Sanctions ist, glaube ich, war das S dafür. Also es geht eben darum, einen gewisse Ziele zu boykottieren, um dort eben Druck auszuüben, wenn es festgestellt wurde, dass diese Firma sich in irgendeiner Form an der Unterstützung von Israel und der israelischen Regierung beteiligt. Und im Fall von Microsoft kam eben raus, dass ihre Technologie, dass ihre Cloud-Technologie und auch ihre AI-Technologie wohl von der IDF in Gaza eingesetzt wird, eben für den Genozid. Und da gab es auch eine Liste von Leuten innerhalb Microsofts. Es wurden Petitionen von über 2000 Mitarbeitenden gesammelt, die sich eben auch gegen den Konzern ausgesprochen haben, um eben da ebenfalls ein bisschen Druck zu machen, sich vollkommen da rauszuziehen und dann eben auch Israel nicht länger in irgendeiner Form zu unterstützen. Sei es jetzt, es muss ja nicht aktiv sein, dass sie sagen, oh, wir geben euch die Technologie, damit ihr das irgendwie machen könnt, sondern einfach, dass ihr, wenn man sieht, was die Regierung da macht, was eben da eben auch das Militär macht, und dann weiß, unsere Technik ist in irgendeiner Form daran beteiligt, an diesem laufenden Genozid, dann sollte man diese Scheiße eben auch rausziehen. Und jetzt gab es auch nochmal Leute von der STJV Union, wo ein paar Leute von Arkane Studios eben auch sind. Also ja, Arkane Austin gibt es ja nicht mehr, aber wir haben ja noch Arkane Lyon, also in Frankreich, die ja an dem Blade-Spiel arbeiten. Und auch da haben Leute, haben sich da Personen aus dieser Gewerkschaft zusammengetan, haben einen offenen Brief geschrieben, in dem sie auch gesagt haben, dass ein Konzern wie Microsoft sich nicht daran beteiligen sollte, an diesem Genozid. Und das ist ja eben auch für die Leute, die darunter arbeiten, die jetzt nichts damit zu tun haben, die keine Entscheidung darüber treffen können, aber auch für die sieht es ja kacke aus. Und dann sagen sie eben dementsprechend auch, dass es sich auch negativ auf das, nicht nur auf das Image von Microsoft, sondern alles, was ihnen darunter gehört, auswirkt. achten kann und dementsprechend auch auf ihre Spiele. Also dass man da versucht, auch in einem kapitalistischen Sinne an diesen Konzern sich zu richten und zu sagen, so hier, das soll eben auch als weiteres Druckmittel eingesetzt werden. Und ich finde es auf jeden Fall sehr gut, vor allem auch sehr bemerkenswert, wenn dann Leute aus den eigenen Studios sich da eben melden. Und gerade jetzt auch Arkane, nachdem Austin geschlossen wurde, sich wahrscheinlich nicht in der besten Position befindet. Ich glaube, dass Microsoft natürlich gerne ihr Blade-Spiel bekommt und das auch fertiggestellt sehen haben möchte. Aber man begibt sich definitiv als als die Arbeiterschaft da so in eine höhere Gefahr, wenn es darum geht, irgendwie nochmal in Zukunft Leute gehen zu lassen. Und ich finde es generell wichtig, da eben auch offen sich für einzusetzen und gerade dann auch innerhalb aus diesem Konzern von diesen einzelnen Studios. Wäre schön, wenn es da auch noch weitere Gruppierungen der Microsoft Studios und allem, was denen eben darum gehört, geben würde, weil nur gemeinsam, eben nur wenn mehr Leute darüber sprechen und da auch immer wieder drauf hinweisen und immer wieder drüber reden und dann eben auch die Leute aktiv in den Boykott eben reingehen, kann sich da auch nur zumindest was die Unterstützung von Microsoft betrifft, da etwas tun. Und ich glaube auch gerade jetzt, wo es halt immer schlimmer wird und auch das die öffentliche Meinung da immer stärker eben in Richtung Palästina, in Richtung Gaza kippt, was da eben passiert an Gräueltaten, an Kriegsverbrechen, gerade jetzt eben momentan diese aktive Aushungerung der Bevölkerung, dass da hoffentlich auch mehr Firmen endlich mal auf den scheiß Trichter kommen. Das klar, aus ethischen Gründen werden die das nicht machen, aber dann zumindest aus finanziellen PR-Gründen mit dem steigenden Druck sich da irgendwie zurückziehen, damit dann eben auch Israel als Regierung oder vor allem eben auch deren Militär da weniger Unterstützung bekommen, ihre Scheiße durchzuführen. Und das wollte ich an der Stelle auch nochmal hier im Podcast gesagt haben. Videospiele sind zu lang. Ich glaube, das ist kein wirklicher Hot Take mehr und das ist ja auch eine Sache, über die ich hier und da öfter mal gesprochen habe, auch in eigenen Videos oder eben auch hier und da in der Besprechung verschiedener Titel. Und ich glaube, das geht uns bei gerade bestimmten Genren allen so, ne? Vor allem so im AAA-Segment, wo dann, oh, wir müssen jetzt alles eine offene Welt machen und dann die Ubisoftifizierung davon mit 5000 Zielen und deren eigene Spiele sind ja sowieso komplett explodiert, dass ein Assassin's Creed mittlerweile selbst in der Kampagne 40, 50 Stunden lang ist, als wäre es ein JRPG und sogar ein sehr langes JRPG, weil selbst die Titel in den 90ern waren meistens nur so 30 bis 40 Stunden. Und wenn du dann 100% holen musst, dann oder willst, dann, ich weiß nicht, wer es muss, sollte man mal vielleicht zur Polizei gehen mit, falls man da bedroht wird, aber für die Leute, die 100% holen, da musst du ja Ewigkeiten, also über 100 Stunden oder so investieren und auch ansonsten, Spiele werden immer länger, es wird versucht, Live-Service-Elemente, ne, früher hatten wir die ganzen Multiplayer, die integriert wurden, wir hatten den 10-Euro-Pass, weil die Publisher Sorge hatten, dass die Spiele zu sehr dann immer schnell bei GameStop verkauft wurden. Durch den steigenden digitalen Markt ist das ja auch weniger eine Gefahr geworden, aber die Spiele an sich sind mit mehr Content zugeballert, der auch noch weiterkommt, der auch dann gekauft werden kann. Das ist ja sein eigenes Problem, aber mir ist aktuell auch mal wieder aufgefallen, nämlich ein Genre oder beziehungsweise eine Art von Spiel, wo das nochmal anders problematisch ist. Und das sind vor allem Arcade-Spiele. Das sind vor allem so Action-Arcade-Spiele, also Action-Plattformer oder vor allem auch Beat'em-Ups. Weil diese Titel in der damaligen Zeit, in der damaligen Umgebung, auf der originalen Hardware der Arcade waren meist so eine Stunde lang. Es gab Titel, die waren auch eine halbe, es gab Titel, die waren anderthalb Stunden lang. Aber wenn du irgendein Beat'em'up oder ein Run-and-Gun, ein Schmapp, irgendwas in der Form gespielt hast und du hast es geschafft, von vorne bis hinten zu kommen, auch ein, sagen wir mal, ein Lightgun-Spiel oder sonst was, dann hat ein One-Credit-Clear, also dass du halt einmal die Münze einwirfst und die Ressourcen, die dann zur Verfügung stehen, nutzt, um ans Ende des Spiels zu gelangen, dann war das meistens im Rahmen von so einer halben bis einer Stunde. Und auch damals gab es hier und da die Heimkonsolen-Portierungen, ne? Teilweise dann auch natürlich mit sehr starken grafischen Anpassungen, manchmal aber auch mit spielerischen Anpassungen. Und es waren trotzdem mit einige der beliebtesten Spiele überhaupt. Also wenn ich mir daran denke, so was sind die beliebtesten Super Nintendo-Titel? Ich glaube, ein Turtles in Time wird da sehr, sehr oft genannt. Ne? Vor allem dann für den Multiplayer, dass du es zwar in der Arcade mit 4, aber zumindest in der Heimkonsolen-Version immer noch mit 2 Leuten spielen konntest. Und auch das ist nicht besonders lang. Auch Turtles in Time kannst du problemlos in einer Stunde durchkriegen. Aber die meisten Spiele aus der Zeit, auch die anderen Plattformer, ne, wenn es nicht gerade das große RPG war, dann hast du auch die Spiele. Guck dir irgendwelche Full-Game-Videos an von den Titeln der damaligen Zeit auf dem Super Nintendo. Ein Großteil davon ist bei einer Stunde so ungefähr. Und das heißt, da war es dann gar nicht mal die große Abwechslung, selbst wenn du dich dann bei den Spielen mehr durchfeeden konntest mit den Credits. In der Arcade ist ja dann noch so, wenn du nicht sofort alles ausgeben wolltest, dann bist du einfach wieder zurück an den Start gegangen und um ein Spiel wirklich durchzuspielen, hast du dann trotzdem diverse oder dutzende Stunden gebraucht, weil das eigentliche Ziel es war, nicht nur ans Ende zu kommen, sondern mit möglichst vielen mit möglichst wenig Credits, also am besten Fall eben mit nur einem Münzeinwurf dann ans Ende zu gelangen. Aber auch die Spiele der damaligen Zeit haben sich von der Länge her daran orientiert und es war ja auch mehr so, dass Leute diese Titel dann öfter gespielt haben, mehrmals durchgespielt haben, vor allem dann bei den jüngeren Leuten. Ich kenne das ja auch noch, du hast dann nicht jederzeit dir pro Monat mehrere Spiele gekauft oder so. Du hast dann hier und da den einen Titel bekommen zum Geburtstag, zu Weihnachten und musstest dann mit denen die Zeit füllen und gerade so Beat'em-ups, die du auch im Couch-Koop spielen konntest, die hatten ja nochmal eine ganz anderen Stellenwert dadurch im Vergleich zu anderen Titeln. Es gab jetzt nicht verbreitet irgendwie Online-Anbindungen, Anfang der 90er sowieso überhaupt nicht, auf Konsolen erst recht nicht. Das heißt, du hast dann entweder irgendwelche kompetitiven Sachen vor der Röhre gespielt oder eben kooperative Sachen. Kooperative Sachen gab es gar nicht so viel, deswegen weiß ich auch noch, ich habe eine super positive Bindung zu Beat'em-up-Spielen aus der damaligen Zeit, weil das so die beste Möglichkeit war, Kampagnen im Koop mit deinen Kumpels durchzuspielen. Vor allem auf dem Emulator später, Anfang der 2000er, aber trotzdem, das hat immer sehr gut funktioniert. Und mittlerweile, wo wir aber in einer Zeit sind, wo die Leute auch fast schon so darauf beharren, die volle Spiellänge zu bekommen und dann selbst ein 20-Euro-Spiel, das muss irgendwie so und so lang sein. Dadurch sind dann die Entwickler angehalten, ihre Spiele immer und immer und immer länger zu machen und Wege zu finden, das Ganze zu maximieren, weil sie möchten das ja nicht so machen wie in der Arcade. Du willst ja nicht den Leuten dann auf einmal das Game Over vor den Kopf werfen und sagen, ja, das Spiel ist jetzt immer noch eine Stunde lang, aber du wirst mehrere Stunden brauchen, um darin besser zu werden. Das finden die Leute okay bei einem Roguelike, wo sie dann, ja, es ist ja randomisiert und dadurch ist es irgendwie immer neu und dann habe ich nicht das Gefühl, als ob ich das Gleiche die ganze Zeit immer spielen würde. Das ist normalisiert, das verstehen die Leute, aber bei Arcade-artigen Spielen oder bei Spielen, die sich eben gerade auch nicht nur an die Arcade-Titel, sondern eben auch an die damaligen Super Nintendo oder Mega Drive-Titel orientieren, auch gerade so 2D-Action-Plattformer, auch die müssen länger werden. Auch die müssen dann mehr Inhalte bekommen und sind dann stark levelbasiert mit irgendwelchen Unlocks da drin und Sachen, die du finden kannst und Dinge zum Freischalten. Und ne, wir hatten das gerade erst bei Ninja Gaiden Ragebound, dass dann der harte Modus erst nach dem ersten Durchgang freigeschaltet wird. Und ich gehe schwer davon aus, das liegt daran, dass sie auch die Spielzeit hochtreiben wollen bei den Leuten, die daran interessiert sind. Und selbst die Leute, die nicht daran interessiert sind, die spielen das dann einmal durch und denken sich, ja, aber immerhin gibt's ja noch diesen Modus, immerhin gibt's ja noch diese mehreren Inhalte, dass selbst wenn ich sie nicht spiele, habe ich das Gefühl, mehr für mein Geld bekommen zu haben, weil es ist ja noch theoretisch sehr viel da. Und ich glaube, das ist auch oftmals der Faktor, weil niemand hat Zeit, all die Sachen durchzuspielen, aber einfach nur zu wissen, oh, da ist noch mehr, da gibt es noch was, da könnte ich noch was machen, da könnte ich noch die Zeit reinsetzen. das erhöht dann auch, glaube ich, den Wert bei den Leuten, bei den Spielen. Und es ist einfach super schade, weil gerade das Beat'em-up-Genre leidet immens darunter. So, ich finde Streets of Rage 4 super, aber das Spiel hat dann, das ist ja gerade das so ein bisschen das Ironische daran, dass sich in der Normie-Zielgruppe die finden es dann gut, dass es ein längerer Titel ist. Das ist zwar immer noch relativ kurz, gemessen an anderen Spielen, mit seinen 2 Stunden, 2,5 Stunden, aber für andere Genrevertreter oder gegenüber anderen Genrevertretern ist es dann eben immer noch sehr viel. So, du hast dann aber das Problem, dass ein Genre, was eigentlich auf diesen Wiederspielwert ausgelegt ist, darin besser zu werden, in höheren Schwierigkeitsgraden, mit mehr Charakteren, 1cc, alles Mögliche, dass es dadurch tatsächlich anstrengender wird. Und dann, naja, okay, wenn ich jetzt versuchen will, Final Fight irgendwie zu lernen oder Streets of Rage, dann brauche ich für einen einen perfekten Durchgang, selbst wenn ich das dann schaffen sollte, nicht mal die eine Stunde. Und bei Streets of Rage 4 bin ich bei einer Stunde nicht mal mit dem oder maximal mit dem halben Spiel fertig. Und wenn es da dann zu Fehlern kommt, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Das macht es dann tatsächlich unattraktiver. Das gleiche war ja auch bei dem letzten Turtles-Spiel der Fall. Zumal es dann schwer ist, selbst für die besten Entwickler, da Inhalte reinzukriegen, die frisch bleiben. Du fängst an, dich zu wiederholen. Du fängst an, in deinem Encounter-Design, in dem Gegner-Design oder eben auch visuell innerhalb der anderen, der Level oder auch im Boss-Design, du fängst irgendwann an, dich zu wiederholen. Und da geht dann irgendwie die Luft raus. Oder du fängst an, irgendwelche Gimmick-Sachen einzubauen, nur um sie drin zu haben, ohne jetzt, dass man das Gefühl bekommt, oh, das ist da drin enthalten, weil es da in irgendeiner Form drin sein muss. Und das ist sehr schade, weil die grundlegende Qualität der Spiele dann leidet und ich das so anstrengend und scheiße finde, wie sehr immer auf diese Spielzeit beharrt wird. Vor allem bei einem Genre oder bei Spielen, die so viel mehr Wert eigentlich haben, wenn sie etwas kürzer, wenn sie etwas kompakter sind und dann wirklich gar kein Fett mehr an sich haben, weil es dann nur noch immer und immer wieder schneller durchgespielt werden kann. Und dann hast du es vielleicht auch einfacher, da Modifikatoren reinzupacken, da noch, ne, sei es jetzt Ranking-Systeme oder sei es die höheren Schwierigkeitsgrade, sei es Boss-Rush-Modus, alles Mögliche mit reinzubauen, die Sachen, die das noch erhöhen kann oder irgendeinen dummen zusätzlichen Modus. Selbst das habe ich lieber. Ne? Ich habe jetzt gerade erst ja für Ink Ribbon das ganze Survivor 2 gespielt. Da haben sie jetzt auch nicht für den Heimkonsolen-Release die Kampagne länger gemacht und da noch neue Sachen hinzugefügt. Nee, sie haben Zusatzmodi ins Spiel eingebaut. Die sind alle super tedious, die sind alle relativ scheiße, vor allem also dieser Dungeon-Modus eben, aber es ist ein Zusatz da und das heißt, dann haben Leute damit trotzdem das Gefühl, ja, okay, jetzt habe ich was mehr, selbst wenn es nicht gut ist, selbst wenn ich damit nicht den Spaß habe, dann habe ich den guten Teil im Arcade-Mode, den ich spielen kann, also diese Portierung der Arcade-Version, aber ich habe noch einen Zusatzmodus, der mir zwar keinen Spaß macht, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass da mehr Inhalte bei rumgekommen sind. Vielleicht müssen das Entwickler so machen, aber vielleicht müssen wir auch einfach so ein bisschen mehr uns trauen, solche Spiele dann herzustellen und dann auch es mehr Leute gibt, die dafür appellieren, die dafür eben auch so diese Vorreiter sind, die Meinungsmacher dafür sind und auch sagen, hey, das ist cool und ihr könnt trotzdem super viel Zeit damit verbringen, wenn ihr das eben wollt, aber dann für andere ist es dann auch praktisch zu wissen, hey, das ist dann ein Spiel, was ihr in nur 1-2 Stunden durchspielen könnt und ihr habt halt wirklich so All-Killer, No-Filler da drin. Das muss ich sagen, das wurmt mich immer so ein bisschen. Also ja, es gibt einen momentanen Fall, der das Ganze nochmal so sehr stark in den Vordergrund gerückt hat. Da werde ich dann demnächst irgendwie nochmal drüber reden. Werdet ihr dann im Nachhinein vielleicht wissen, welches Spiel das dann ist. Und dann so, ah, da kann ich mich noch dran erinnern. Das hat bei Björn also dieses Thema, diese Diskussion im Podcast ausgelöst. Ja, und ich kriege das ja auch so mit dann von manchen Entwicklern oder auch anderen YouTubern, denen es wichtig ist, dass darüber geredet wird, wie könnte man das irgendwie machen, weil du willst ja auch dann einen vernünftigen, fairen Preis für dein Spiel haben, aber Leute sind weniger gewillt, 20-25 Euro für ein Spiel auszugeben, was irgendwie nur in Anführungszeichen die 1 oder 2 Stunden lang ist, auch wenn das nicht, ne, auch wenn du dich eigentlich mehr mit dem Titel wirklich beschäftigen solltest, um dann darüber zu reden, wie könntest du besser den Content remixen, wie könntest du besser den Zusatzcontent anbieten oder wie könntest du tatsächlich die Singleplayer-Erfahrung in irgendeiner Form staffeln. So, ich kenne das ja bei anderen Schmapp-Titeln auch, die dir von Anfang an keine freien Credits eben geben, sondern die musst du dir erst erspielen, die musst du erst freischalten. Es gibt Titel, die machen das über die Zeit. Auch da gibt es dann die Vor- und Nachteile von Leuten. Es gibt Spieler, die machen das über gewissen Skill oder Sachen, die du darüber freischaltest. Also da können auf jeden Fall interessante Gespräche stattfinden und Ideen vorgebracht werden, aber es sollte irgendwas passieren, weil diese Verwässerung des eigentlichen Contents, das kann es doch irgendwie auch nicht sein, weil ja, dann bist du teilweise damit erfolgreich, aber dann hast du ja trotzdem kein so traditionelles Spiel in diesem Genre abgeliefert, sondern dann ist es irgendwas anderes geworden. Ich nehme auch mal an, dass deswegen Metroidvanias bis heute so gut funktionieren, weil du diesen 2D-Action-Titel machen kannst und dann machst du ein robustes Kampfsystem oder ein robustes Traversal-System und machst hier deine Gegner, machst hier deine Bosse und alles dazwischen kannst du wesentlich leichter skalieren und hochsetzen und mehr Inhalte draus machen. Es ist ein Genre, in dem Leute akzeptiert haben, Backtracking zu betreiben. Auch darüber kannst du die Zeit dann erhöhen, ohne dass es sich unorganisch oder schlecht anfühlt. Ich meine, es kann sich trotzdem schlecht anfühlen, aber es ist so schade, dass diese sehr starken, fokussierten, linearen Titel, die sich gerade an so dieser Arcade-Zeit oder eben auch an Super Nintendo Mega Drive dann orientieren, dass die so in der Form nicht wirklich existieren können in dem aktuellen Ökosystem, zumindest unter vernünftigen Preisen, und sich dann selbst sabotieren, indem sie sich aufblasen, indem sie eben dieses ganze Fett hinzupacken, was eigentlich nicht da sein müsste und oftmals dann eben auch von der eigentlichen Erfahrung wegnimmt, beziehungsweise diese im Gesamtbild nachher schmälert und auch dafür sorgt, dass ich bei Spielen, wo ich vielleicht Lust gehabt hätte, sie mehrfach durchzuspielen und besser drin zu werden, dann nicht mehr anrühren möchte, weil warum sollte ich hier jetzt diesen Titel wiederholen, bei dem ich mehrere Stunden gebraucht habe und bei dem so viel Filler drin ist, so viel Material, was ich dann nicht mag, nur um dann den Teil zu spielen, den ich tatsächlich mag, wenn es so viele alte Sachen noch gibt, wo ich das ohne diesen Filler präsentiert bekomme und die Sachen dann spielen oder eben lernen kann. Also ja, wollte ich nur mal angesprochen haben zu dem Thema an der Stelle und dann können wir auch weitergehen im Podcast. Wie eingangs erwähnt, schickt mir gerne eure Fragen hier für den Podcast zu allen möglichen Themen, stellt sie da, wo ich sie finden kann. Hier habe ich jetzt noch 2 neue Fragen, die im Discord gepostet wurde. Die erste kommt von Shady und zwar: am Ende des Jahres Einsendungen und Reaction zu unseren Top-Listen. Und das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich gute Idee. Was ich ja schon mal gemacht habe, ist einen Stream, in dem ich Leute gesagt habe, hier, ihr könnt auf so einer Webseite euch, ich glaube, das waren, ich weiß nicht mehr, ob ich 4x4s oder 5x5s gemacht habe, also die Top 16 oder die Top 25, das heißt eben 4 Reihen, also horizontal, vertikal oder eben 5 horizontal, vertikal und dass die Top-Listen der eigentlichen Spiele und da eben so ein bisschen drüber zu gehen, das Ganze zu bewerten und das ist auch relativ gut angekommen und an sich denke ich, dass da mittlerweile auch genügend Zeit vergangen ist und auch mehr Leute nachgerückt sind innerhalb der Community, dass man das nochmal machen kann. Also auch Leute, die halt vorher schon was eingeschickt haben, können das natürlich wieder machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage, weil da steht eben das Ende des Jahres darauf bezogen ist, jetzt eine Reaction auf die Top-Listen 2025 zu machen oder allgemein, weil an sich finde ich es auch interessant auf 2025, aber ich habe ja schon ein Community-Voting, was von jemandem aus der Community, Grüße an der Stelle an Freibird, da erstellt wird. Und dann, ich weiß es nicht, ob er es auch wieder für 25, Anfang 26 machen wird. Da reagiere ich ja dann auch im Stream drauf. Da weiß ich nicht, ob das dann für die Top-Listen aus dem jeweiligen Jahr interessanter ist, weil ansonsten gehst du diese ganzen Listen durch und dann wirst du immer und immer und immer und immer wieder die gleichen Spiele haben. Und da wären die allgemeinen Top-Listen interessanter, weil das hat sich auch beim letzten Mal schon gezeigt. Klar, du hast Überschneidungen, du hast Leute, die dann cool und normal sind und Resident Evil 4 in ihrer Liste drin haben, aber du hast diese, und das ist ja das Interessante daran, dass Leute auch so ihren persönlichen Geschmack darin zeigen können. Und so super viele Titel, wo du dann auch so ein bisschen was über die Person an sich lernen kannst oder erkennen kannst, was für Spiele oder was für Eigenschaften die Leute eben wertschätzen. Und das könnten wir auf jeden Fall Ende des Jahres wieder machen. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest oder beziehungsweise nagelt mich dann nochmal Ende des Jahres, dass wir das vielleicht dann so im November angehen, dass darüber nochmal zu sprechen, dass Leute dann in Anfang, Mitte Dezember ihre Listen einsenden können und dann so vor Ende des Jahres, entweder vor Weihnachten noch oder so zwischen den Jahren, dann einen Stream dazu machen. Das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich coole Idee. Die zweite und somit schon letzte Frage für heute von Frog. Sammelst du oder besitzt du Pokémon-Karten? Und wenn nicht, hast du vielleicht andere Karten jemals gesammelt? Und ja, ich habe Pokémon-Karten gesammelt. Ich besitze, soweit ich weiß, keine mehr davon. Ich glaube, ich habe die irgendwie alle verkauft oder verloren. Es kann sein, dass auf dem Dachboden meiner Eltern noch irgendwo diese Karten liegen. Ich glaube, und da kann ich dann eben auch den anderen Teil der Frage beantworten, da liegen wahrscheinlich noch irgendwo alte Magic- oder Yu-Gi-Oh!-Karten, weil die habe ich damals auch gesammelt. Das, was ich habe sehr früh schon diese Faszinität fürs Sammeln entdeckt. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass meine Eltern mir ein Panini-Heft zu König der Löwen, das gab es zum Film damals, ne? Ich bin alt, was war das, 94 oder so, war ich 5 und da dieses Panini-Sammelalbum, ne, wo die Sticker rein, das sind ja glaube ich heute hauptsächlich diese Top-Sticker-Sachen oder so. Und da ja auch so das Sammeln für entdeckt und dann, oh, Fullset, bla 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 und Tauschen und so alles. Und das ist das, was mich daran immer interessiert hat. Und das heißt, ich habe auch bei Pokémon das nie wirklich gespielt. Also Pokémon Trading Card Game habe ich erst gespielt, als ich mir dann mal später das Game Boy Color Spiel geholt habe. Da habe ich dann das erste Mal so wirklich diese Pokémon-Regeln gelernt. Wir haben das mal versucht, nachdem Leute von uns diese Pokémon-Karten gekauft haben, das hier und da mal zu spielen. Aber niemand von uns hatte das Regelwerk so wirklich zu 100% verstanden, weil wir waren ja die Spiele gewohnt. Wir waren ja die TV-Serie gewohnt und die Videospiele und das Kartenspiel wurde uns nirgendwo so richtig erklärt. Und das war dann auch der Vorteil, den es bei Yu-Gi-Oh! Gab. Ich weiß, dass selbst zur damaligen Zeit, mittlerweile sind das ja sowieso absurde Regeln, aber selbst zur damaligen Zeit war ja die Serie nicht 1:1 zum tatsächlichen Regelwerk, aber es hat dir grob die Sachen beigebracht. Es hat dir grob beigebracht, wie das Spiel funktioniert, sodass du dann von der TV-Serie aus dir diese Starter-Sets kaufen konntest. Die sind ja auch erst später erschienen, nachdem die Serie schon ein bisschen lief. Und mit denen dann anfangen zu spielen. Und dann gab es ein paar Leute, die sich da mehr eingearbeitet haben und hast eben das Regelwerk gelernt. Und ansonsten, hatte ich ja vorhin gesagt, so Magic-Karten, aber das habe ich auch nur gesammelt. Einfach, weil ich da Spaß am Sammeln dran hatte. Und das war schon so normalisiert durch eben diese Panini-Bildchen. Ich war nie an Fußball interessiert. Ich habe mir trotzdem Fußballbildchen gekauft und die eingeklebt und mit Leuten getauscht, weil ich daran Interesse hatte. Und ich habe auch damals viel zu viel Geld für Pokémon-Karten ausgegeben, viel zu viel Geld für Magic-Karten ausgegeben, tatsächlich gar nicht so viel für Yu-Gi-Oh! Ich glaube, weil ich damit gespielt habe und dann zufrieden mit den Karten war, die ich dann auch hatte. Aber das waren so die drei Sachen, die ich gekauft habe und wirklich gespielt. Davon habe ich nur Yu-Gi-Oh! Pokémon haben wir hier und da mal versucht. Das Regelwerk habe ich dann so ein bisschen gelernt, zumindest dieses damalige von dem Videospiel. Magic habe ich weder in dem normalen Kartenspiel jemals verstanden, noch als ich versucht habe, eines von diesen Xbox Live Arcade Spielen zu spielen. Da habe ich nicht mal das Tutorial geschafft. Ich verstehe Magic nicht und es ist mir auch ehrlich gesagt bis heute scheißegal. So, das war zur Abwechslung mal eine recht kurze Episode, aber als Vorbereitung und eben auch der Tatsache, dass jetzt nicht so viel passiert ist, ich nicht so viel gespielt habe, ist es, denke ich, in Ordnung. Dafür kam das Ganze auch endlich mal pünktlich. Und zum Abschluss möchte ich wie immer allen Leuten danken, die mich unterstützen, die meine Inhalte konsumieren, die irgendwas kommentieren oder sonst was in irgendeiner Form interagieren. Aber ganz besonders möchte ich den Leuten danken, die mich auf Patreon im höchsten Tier mit 10 Euro im Monat unterstützen, nämlich Abracadabra, Antwaka, Boris Bückling, Christian Collessy, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Eddie is Ready, Farbenzwerg, Fellyboy, JDFG, Jigglybuff, Judiana XD, Julinus, Just Jemmy, Liar and Sinner, Livin Lavina Vota, Lord Zwiebel, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas Delagu, Okarun, PJ, Phoenix 1730, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Schnauzbartmann, Tanja und The Boiling Fowl. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich hoffe, falls ihr auf der Gamescom diese Woche seid, dass ihr auch eine schöne Zeit habt. Falls ihr, wie gesagt, meine Kackfresse erkennen solltet, könnt ihr gerne vorbeikommen, Hallo sagen oder schreien oder sonst was. Erneut nur, ich würde darum bitten, keine Bilder machen zu wollen oder so. Und für alle, die es sich von draußen anschauen oder irgendwelche Beiträge konsumieren oder einfach generell, ich hoffe, ihr habt eine coole Zeit, ich hoffe, ihr habt eine coole Woche, ich hoffe, da, wo ihr seid, wird das Wetter nicht zu beschissen. Hier in der Region ist es zumindest jetzt mir etwas kühler, das finde ich auf jeden Fall cool, aber ansonsten, wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einem neuen Podcast, dann mit meinen kompletten Eindrücken. Das wird eine, sagen wir mal, Bonusausgabe, Sonderausgabe. Ich werde nicht den normalen Aufbau dieses Podcasts haben, sondern dann wirklich eine Episode nur über die ganze Gamescom und die komplette Erfahrung und meine Termine und alles pipapo drumherum reden. Das wird wahrscheinlich schon lang genug werden, also von daher freut euch darauf nächste Woche und ansonsten, wir sehen uns, macht's gut, bis dann, bye bye.